Ich begrüße Sie bei einer weiteren Folge der philosophischen Brocken. Wir sind heute tätig in der Kategorie oder in der Abteilung Werkstattgespräche. Ich heiße Richard Heinrich und ich unterhalte mich in der nächsten Stunde mit Leonhard Schmeiser über sein Buch Die Erfindung der Zentralperspektive und die Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft, das im April dieses Jahres, glaube ich, oder im Frühsommer dieses Jahres erschienen ist. Ich freue mich sehr, dass ich Gelegenheit habe, mit Ihnen über diese Sache zu sprechen. Publizierte Werk von Leonhard Schmeiser in den letzten Jahren ist sehr interessant und bietet auch einen gewissen Zusammenhang, das möchte ich gleich vorher sagen, mit diesem Buch. 99 ist etwas erschienen, das heißt um Newton, und beschäftigt sich zum Teil auch ein bisschen mit Themen, die hier eine Rolle spielen, mit dem Licht und mit dem Sehen. Im Jahr 2001 ist ein Buch erschienen, das heißt Allgemeine Theorie der Mitteilung. Das hängt ein kleines bisschen, vielleicht können wir darüber später noch sprechen, zusammen mit manchen Kapiteln dieses Buches, das heute unser Thema ist. Mehrere dieser Untersuchungen und Publikationen sind hervorgegangen aus einem länger währenden Projekt, das der Österreichische Forschungsförderungsfonds betreut hat.
Genau, ich darf auch gleich eingreifen. Freut mich, dass ich an diesem Gespräch teilnehmen darf. Das Projekt hat Diskursive Sehen geheißen und sich mit den optischen Theorien und das Reden über Optik in der frühen Neuzeit beschäftigt, hat 2 Jahre lang gedauert und ist im April 2002 zu Ende gegangen.
Also das Buch Die Erfindung der Zentralperspektive ist ein Teil, der größte Teil der Ergebnisse dieses Forschungsprojekts. Es kann, so wie es ist, völlig allein für sich stehen und ist als solches abgeschlossenes Ganzes wirklich eine sehr, sehr vielschichtige Angelegenheit. Es ist ein großartiges Buch, möchte ich sagen. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ich habe in den letzten Jahren kaum irgendwas gelesen, was mir so toll erschienen ist. Es handelt dieses Buch natürlich sehr stark und auf eine sehr originelle Weise von dem, was im Titel steht, eben von der Erfindung der Zentralperspektive. Aber es geht doch in sehr vielem auch weit darüber hinaus. Der Untertitel, auf dem Umschlag eben kleiner gedruckte Teil des Titels, die Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft, deckt das ein bisschen ab. Eine interessante Sache, über die wir vielleicht etwas später dann im Verlauf dieses Gesprächs noch einmal reden könnten, wäre die Frage, ist da schon ein intendierter kleiner Gegensatz zwischen Titel und Untertitel mit den Wörtern Erfindung und Entstehung? Also, dass die Zentralperspektive etwas ist, was man erfinden kann, wobei wir uns ja da doch immer so etwas ziemlich Geschwindes vorstellen und die neuzeitliche Wissenschaft, was nur entsteht.
Ja, das ist mir oft, also des Öfteren vorgeworfen worden, dass ich nicht zunächst geschrieben habe, statt Erfindung Entdeckung. Die Entdeckung der Zentralperspektive, weil das ja was ist, was wirklich und real und so ist, dass man eigentlich nur herausgreifen muss und dass man nicht erfinden kann wie eine Maschine. Und ich habe das durchaus mit Bedacht gewählt. Ja, vielleicht können wir dann noch später weiter darüber reden. Ja.
In beiden Perspektiven, also wenn man sagt, das erste ist doch vor allem auch kunstgeschichtlich interessant und der zweite, die eine wissenschaftsgeschichtliche ist, von beiden Perspektiven könnte man ja eigentlich meinen, aha, das ist eine Arbeit, wo philosophische Kompetenz verwendet wird, um ein Feld aufzubereiten, das eigentlich außerhalb der Philosophie ein bisschen liegt, an sie angrenzt, aber doch, wo philosophische Kompetenz so quasi außerhalb der Philosophie genutzt wird. Ich habe das Buch jetzt in den letzten Tagen noch ein, zwei Mal sehr aufmerksam durchgeschaut und würde gerade zu dieser Frage meinen Eindruck eher so wiedergeben, es ist genau umgekehrt. Ich glaube, es handelt sich eher darum, dass das eine Bewegung zur Philosophie hin oder zu dem Philosophischen ist, was uns in diesen Perspektiven kunsthistorische, wissenschaftsgeschichtliche geboten werden kann oder manchmal natürlich auch vorenthalten bleibt.
Ja, es ist nicht ein kunsthistorisches Buch. Mit Sicherheit nicht, auch wenn es um Maler und manchmal um ganz konkrete Bilder geht. Zu kunstgeschichtlichen Themen und Fragestellungen bin ich nur gekommen im Rahmen der größeren Frage, was Sehen und visuelle Darstellung heißt und was für Wandlungen diese Felder, dieses Feld zu Beginn der Neuzeit erfährt. Worum es mir geht, ist, also ich habe von Anfang an nie intendiert, eine Abhandlung über ein malereiimmanentes Ereignis zu verfassen. Als solches hätte es mich nicht weiter interessiert. Für mich ist die Erfindung der Zentralperspektive viel weiterreichend. Sie ist erstens kein in der Malerei, in der Geschichte der Malerei generiertes Phänomen, meiner Meinung nach, meiner These nach, die ich in diesem Buch vertrete, und zweitens Konsequenzen, die weit über das Feld der Malerei hinausgehen. Ich habe versucht, die Herkunft dieser Erfindung aus einer mittelalterlichen Problematik der Wissensbegründung herzuleiten, wenn man das mal so allgemein sagen kann, die darin bestanden hat, dass die katholische Kirche, also die Kirche, nicht die katholische, sondern die Kirche, die römische Kirche, mit dem großen abendländischen Schisma eine ganz wesentliche Dimension ihrer selbst verloren hat, was man dann sehr schnell wieder vergessen hat, aber damals war es äußerst akut, nämlich ihre Verlässlichkeit in Bezug auf die Tradition, die ja immerhin damals schon 1400 Jahre zurückreichen musste. Die hat sie nämlich deswegen verloren, weil der Garant dieser Verlässlichkeit war der Papst. Und wo es drei Päpste geben, die einander widersprechen und als Heretiker denunzieren, ist diese Tradition baden gegangen. Das geht dann, das kann man dann wieder sehr schnell in Ordnung bringen, wenn man einen Papst als den Rechtmäßigen auszeichnet und die anderen beiden absetzt und verjagt und gefangen nimmt oder was immer, was dann geschehen ist, nach dem Konzil von Konstanz. Aber der Akt selber dieser Einigung ist eine äußerst schwierige Angelegenheit. In der Situation davor, bevor diese Einigung da war, hat die Kirche ganz schlicht ihre Kernkompetenz, eine ihrer Kernkompetenzen, nämlich die Sicherung des Wissens um das Heilsgeschehen, um das Jahr Null und kurz danach, eingebüßt. Und so hat es ganz dramatische und sehr nachdrückliche Versuche gegeben, diese Kompetenz anders wie zu gewinnen, für sich selbst zu gewinnen. Ja?
Darf ich da mal, mir fällt da gleich sozusagen was ein. Es ist ja so, dass die längste Zeit schon, wenn von der Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft gesprochen wird, immer dieses Problem der Auseinandersetzung oder der Veränderung des Verhältnisses zur Autorität im Vordergrund steht. Und enorme wissenschaftsgeschichtliche Forschungsarbeit ist geleistet worden, um uns zu zeigen, wie und auf welche Weise die Autorität des Aristoteles immer mehr und mehr angezweifelt, angeknabbert worden ist. Und auch immer wieder neue Modalitäten und Formen der Legitimierung von Wissen oder von Wissensgewinnungsprozessen entworfen worden sind, die Alternativen zu der aristotelischen Vorstellung darstellen. Und wenn ich Sie recht verstehe, dann weisen Sie jetzt schon mit diesen Bemerkungen oder mit den entsprechenden Teilen Ihrem Buch darauf hin, das doch noch wichtiger in dieser Frage der Autorität näherliegende Ereignisse. In der
genau, es hat durchaus ja. Konsequenzen für die Autorität, aber eigentlich ist diese Bewegung, die Verlässlichkeit der Kirche zu retten, nicht eine Bewegung gegen irgendeine Autorität, sondern zur Rettung der Funktion einer Autorität. Es ist genau das Umgekehrte der Fall gewesen ursprünglich. Und deswegen hat es mit ungefähr 1400, aber schon im 14. Jahrhundert, wenn Sie an Betrag oder so denken, hat es sehr immense und nachhaltige Bemühungen gegeben, möglichst die ältesten Manuskripte, alle alten Manuskripte irgendwo zusammenzusuchen. Alles, was irgendwie antik ausgeschaut hat, ne, hat man zusammengerafft, als Heiligtum irgendwie behandelt und so weiter. Ist eine mühsame Angelegenheit, die sich dann so im Humanismus irgendwie 200 Jahre später oder was wirklich, sagen wir, zu einer wissenschaftshistorisch wirklich relevanten Bewegung ausgewachsen hat. Die zweite Bewegung, die für mich hier interessanter ist, war die Bewegung, dass man nicht nur die Schriften, sondern vor allem und eigentlich viel leichter die architektonischen Überreste der Antike fassen konnte. Das war noch dazu relativ einfach damals, weil der Papst nicht in Rom war. Rom war zwar immer die heilige Stadt und Papst hat irgendwie Rom immer belegt mit diesem christlichen Aura, der war damals nicht dort. Das heißt, Rom hat in gewisser Weise heidnische Urstände feiern können. Und da sind die Leute gekommen und haben angefangen zu kratzen am Boden, haben geschaut, was da drunter ist und was für Reliquien sie haben. Die Idee war die, dass man die alten Gebäude in irgendeiner Weise rekonstruieren kann, um herauszufinden, wie die Leute damals gelebt haben und wie die Welt damals war, wenn man so will. Den Zugang zur Antike über die Architektur, über, sagen wir, die Rekonstruktion einer Lebenswelt, die sich in der Architektur niederschlägt. Und einer dieser Forscher, von der erste, der das wirklich in großem Ausmaß gemacht hat, war ein Herr namens Brunelleschi, der Erfinder der Zentralperspektive eben, der das zusammen mit Donatello gemacht hat, Anfang des 15. Jahrhunderts. Und meiner These nach, die ich da in diesem Buch entwickle, ist die Zentralperspektive in ihrem Ursprung eben kein Ereignis in der Malereigeschichte, in der Geschichte der Malerei, sondern ein Ereignis in dieser archäologischen Geschichte, nämlich der Versuch, zunächst einmal die Antike über Modelle, also auszugraben, und zu rekonstruieren, wie die Gebäude ausgeschaut haben, dann den Zeitgenossen, die sehr oft ungläubig und spöttisch waren, durch Modelle präsent zu machen, und dann ist es als eine Art Kürzel für die Modelle entstanden. Man kann nämlich denselben Eindruck den Modelle vermitteln, wenn man einen Guckkasten macht, mittels eines zentralperspektivischen Bildes vermitteln. Da schaut man eben durch so ein Guckloch durch und hat vorne eine Leinwand, die möglichst gut gemalt sein muss. Und dann hat man denselben Eindruck vermittelt wie bei Modellen, die man auch durch ein Guckloch betrachten muss, damit sie ihre eigentliche Wirkung entfalten. Und das ist auch das erste zentralperspektivische Bild, von dem wir aus der Tradition wissen, nämlich ein Bild, das durch ein Guckloch betrachtet wurde. Es ist noch ein bisschen komplexer, aber jedenfalls ist das die ursprüngliche Konstruktion dieser Bildbetrachtung. Und aus dieser Geschichte leite ich die Erfindung der Zentralperspektive her. Und die Malerei hat dann eine fertige Erfindung, diese Erfindung als fertige übernommen, um bestimmte Täuschungsprobleme meistern zu können und ähnliches. Also die hat das ist durchaus auf fruchtbaren Boden gefallen dort in der Malerei, ist aber kein eigenständiger Erfindung sozusagen der Malerei. Thank you.
In Wirklichkeit schaut so aus, als wäre das eben doch jetzt dann eine dreistufige Sache gewesen. Also zuerst diese, am Anfang stehen jetzt ja, Sie stellen ja das sehr genau da, am Anfang stehen ja eigentlich ganz bestimmte Messverfahren, also Verfahren, derer sich Archäologen oder archäologisch Interessierte wie Brunelleschi bedient haben, um herauszubekommen, wie die Größenverhältnisse an den Gebäuden des antiken Rom eigentlich waren. Und gewisse Elemente dieser Messverfahren wandern dann hinüber in eine ganz andere Domäne eigentlich, nämlich der Darstellungsverfahren, also der Herstellung von solchen Modellen. Und als drittes kommt dann eigentlich erst die Übernahme dessen, was da erfunden worden ist, in die Malerei.
Ja, wobei man da auch noch sehr genau immer hinschauen muss bei diesen Bildern am Anfang, wo sie eingesetzt werden, wo die Zentralperspektive dann eingesetzt wird für die Konstruktion, weil die Funktion der Bilder durchaus unterschiedlich ist. Das ist nicht ganz, das Ergebnis ist eine Malerei, die versucht, den Betrachter zu täuschen, in ihm irgendeinen ein Eindruck zu erwecken, der gewissermaßen kein reales Fundament hat, sondern eben nur Farben auf einer Oberfläche.
Also Fresken, die so präsentiert werden, dass Raumillusion entsteht.
Genau, genau das. Der Ausgangspunkt ist aber umgekehrt. Das besteht genau nicht in einer Täuschung, sondern zielt ab auf eine Überzeugung. Das ist ein rhetorischen Zweck hat die Darstellung, nämlich wo sie noch gewissermaßen an diese archäologische Zwecke gebunden ist. Es geht darum, Leuten wie Brunelleschi, also nicht, das war nicht der Einzige, aber diesen Leuten, diesen Archäologen geht es darum, den Leuten überzeugend darzustellen, dass die Antike tatsächlich so ausgesehen hat, dass das die antike Gegenwart war, und der Betrachter soll nicht getäuscht werden, sondern soll das Gefühl dafür kriegen, wie er sich gefühlt hätte gewissermaßen, wenn er anwesend gewesen wäre vor 1400 Jahren oder so in Rom, wie das ausgesehen hätte. Das ist, und von da aus, von diesem Erfahrung, von diesem Eindruck der Vergangenheit, des Gegenwart, kann man wieder eben dieses Manko der verlorenen Tradition versuchen dann dem abzuhelfen.
Das ist ja auch eine Sache, die an sich genommen schon einen sehr interessanten Erkenntnis theoretischen Aspekt hat, diese Plausibilitätsgeschichte. Es ist ja so, dass es ist ja bis zum 16. Jahrhundert ist ja Plausibilität oder Wahrscheinlichkeit in einem sehr hohen Grad eigentlich immer eine Frage der Bezeugbarkeit gewesen. Mhm. Und Streitigkeiten um die Auslegung der Schrift, der Heiligen Schrift oder so, konnten ja auch, das ist ja auch noch im Jansenistenstreit eigentlich der große Punkt gewesen, konnten ja entschieden werden von Rom, und der Hinweis darauf, dass es irgendjemanden gibt, der einmal gesagt hat oder geschrieben hat, so und so. Mhm. Auch wenn es dreimal so viele andere gibt oder dreimal so viele Stellen gibt, die das Gegenteil sind, die Existenz einer Stelle, die es bezeugt, kann genügen. Und wenn man sagt, die Situation gegenüber der Antike ist jetzt eine, wo es eben einfach keine solchen Zeugen mehr gibt, dann kann es schon auch einen Sinn machen zu sagen, es kann die bildliche Darstellung eben genau diese rhetorische Funktion
genau übernehmen. Das ist wahrscheinlich einer der revolutionärsten Punkte in dieser ganzen Geschichte. Es ist tatsächlich so, dass in der Kirche das Bezeugen, in Wirklichkeit werden nicht die Sachverhalte tradiert, die sind festgehalten, schriftlich, das ist das Problem. Tradiert wird in der Kirche das Bezeugen. Und das Bezeugen wird dadurch tradiert, dass jemand, der dabei gewesen ist, nämlich ein Apostel und dann noch der Ausgezeichnete, nämlich der Apostel Petrus, der verschwindet praktisch nicht aus der Geschichte, sondern wird immer weiter tradiert im Amt. Das Amt des Apostels wird weiter tradiert, und zwar als Zeuge. Als Zeuge. Dieses Zeuge funktioniert nicht mehr, wo drei sagen, von sich behaupten sie, sind es eigentlich, und einander widersprechen. Und dann geht der Brunelleschi her und versucht so etwas wie eine neue Augenzeugenschaft zu ermöglichen. Aber die macht dann jeder für sich selbst. Und das ist tatsächlich revolutionär. Jeder, der das Bild betrachtet, kann praktisch zum Petrus werden. Ne? Das ist nicht beabsichtigt, aber das ist sozusagen eine Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Ne?
Das ist wirklich, das ist das hat mich sehr beeindruckt, wie Sie das herausgearbeitet haben, dass eben da ein gewaltiger Unterschied, eine Spannung ist gegenüber dem, was man traditionell eben das große Motiv des Illusionismus nennt. Ne?
Ja. Im Übrigen ist es sehr lustig, dass es parallel dazu gibt, diese franziskanischen Geschichten mit den Krippen, die eine franziskanische Erfindung sind und dann lebensgroß auch so eine Art, das ist tatsächlich so eine Art von Illusionismus, aber der Punkt ist, die Zeugenschaft ist nicht die des Petrus, der ja Jesus erst mit 33 kennengelernt hat oder so, sondern der jetzt dann zuschaut bei diesen Krippengeschichten, diese Art von Illusionieren, der ist schon dabei bei der Geburt. Und dieses Überbieten der traditionellen Zeugenschaft, das fällt ungefähr zeitlich in dieselbe Zeit und auch die Franziskaner haben immer sehr viel mit dieser neuen Perspektive am Hut gehabt, nicht? Die haben sich da immer sehr drum bemüht.
Sie haben in diesen Teilen, die sich am engsten oder am meisten spezifisch mit der Erfindung der Zentralperspektive beschäftigen, unglaublich weitreichende und wirklich neue Thesen aufgestellt und auch glaubhaft gemacht und doch auch dann wieder ganz, ganz winzige Details so quasi untersucht und richtig gestellt, an denen sich das aufhängen lässt. Wollen Sie irgendwas sagen zu der Frage, was diese Art von detektivischer Kleinarbeit für eine philosophische Disziplin ist oder ausmacht? Oder für einen philosophischen Reiz
hat? Es hat ein bisschen hat das persönliche Gründe. Ich tue mir sehr schwer in so Mittelschichttheorien formulieren. Nicht? Also ich versuche die Sachen immer möglichst zu abstrahieren, aber es muss ganz im Einzelnen funktionieren. In ganz einzelnen Bildern muss sich das nachzeichnen lassen. Ich denke mir, das kommt ein bisschen so aus der französischen Tradition. Ich selber habe bei Foucault gehört und das mit viel Vergnügen, der immer in den kleinsten Wendungen einzelnen Geschichten nachgegangen sind. Das ist eine Art von empiristischen Anspruch, den man dann immer bei jedem der Reproduktion behält, den ich einfach für die die gescheitere Variante eines Philosophierens halte, nicht? Also, der Rückhalt darf nicht nur diskursiv gegeben sein. Man stellt da sonst normal einfach Theorien vor, in den Diskurs und wenn andere zustimmen oder in dem Maße, wie sie zustimmen, ist man zufrieden damit und theoretisiert weiter, nicht? Also ich möchte, dass die Dinge zustimmen, gewissermaßen, nicht? Also die einzelnen Bilder und da schaue ich mir das dann genau entsprechend an, nicht?
Die Frage, ob irgendetwas ein legitimes Wissen oder eine legitime Methode der Erweiterung oder des Erwerbs von Wissen ist und ihr Zusammenhang mit der Frage, ob man das jetzt auf einer rein diskursiven Ebene ausweisen kann, das spielt ja auch in Ihrem Buch eine gewisse Rolle. Sie kommen in der Geschichte der Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft immer wieder auf einen Punkt, wo Sie sagen, da handelt es sich um einen neuen Typ von Wissen, der gerade in dieser Situation diskursiv gar nicht legitimiert werden kann. Also wir machen jetzt ein bisschen einen Übergang in die andere Perspektive, eben von der kunsthistorischen in die wissenschaftsgeschichtliche. Und wenn ich mir erlauben darf, da ein bisschen zu interpretieren, was ich herausgelesen habe, dann ist doch eine der wesentlichsten, also es gibt zwei, drei wesentliche Überlegungen bei Ihnen. Eine bezieht sich, auf den Begriff des Instruments und auf gewisse Veränderungen in der Wahrnehmung der Rolle der Instrumente in der Wissenschaft. Ein anderer ganz direkt auf den zentralen Begriff, mit dem die neue Wissenschaft operiert und den sie sozusagen auf ihre Fahnen geheftet hat, auf den Begriff der Erfahrung. Vielleicht machen wir jetzt noch mal eine kleine Pause mit Musik. Was wir hören, ist Musik von Girolamo Frescobaldi, der ungefähr so in der Lebenszeit sich mit Descartes noch deckt. Also wie wir sehen, werden gerade noch in das von Ihnen abgedeckte Gebiet hineinfällt. Und dann machen wir da weiter.